was ich lieb, was ich hasse.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind die Legenden Emma. Moin.
Hallo.
Und Bass. Was geht?
Hallöle.
Was geht?
Was geht?
Hallöle. Kurz mal ins Schwäbische geswitcht hier.
Aber, ja, da fühlt sich gleich wie zu Hause.
Wo kam das
ne?
her?
Ja, Hallöle.
Naja.
Hallöle. Hallöle. Kurze Abfrage, weil es schon wieder 2 Wochen her. Wie waren eure Hip-Hop-Wochen in den letzten 2 Wochen? Was war so der größte Hip-Hop-Moment, den ihr in den letzten 2 Wochen hattet? Stille.
Gute Frage.
Ich glaube, Leipzig hast du eine Freestyle-Cypher nach der anderen durchgerockt wahrscheinlich, oder?
Ja, das geht jetzt erst so im März so richtig wieder los, beziehungsweise war ich sehr viel unterwegs, aber anderweitig. Ich habe Videos von Manuelsen gefunden, wie er gesungen hat. Ich glaube, das war mein hip-hopigster Moment die letzten Stark. 2 Wochen. Mehr leider nicht.
Ich muss dir was beichten übrigens immer.
Mhm.
Ich war in Leipzig.
Und du hast mir nicht Bescheid gesagt.
Habt ihr nicht Bescheid gesagt.
Boah, das finde ich schon frech.
Ja, weißt du, warum mir das aufgefallen ist? Ich war vor 2 Wochen muss das ja gewesen sein, ne? Oder 2,5, 3 Wochen, war ich bei Leipzig gegen Real Madrid. Fußballspiel, Einladung. Und ich habe halt den Quatsch gemacht. Ich fahre hin, fahre zum Stadion, gucke das Spiel, fahre wieder raus. Als ich nach Leipzig reingefahren bin, habe ich gedacht, Leipzig ist ja gar nicht so hässlich, wie ich gedacht. Das ist ja sogar ganz hübsch. Richtig
ach,
krass,
Mensch.
Auch so richtig alternativ. Und dann so, ach, ja. Emma. Dann gucke ich auf die Uhr, okay, krass, ich bin schon mit Karten und so, ne? Scheiße, ich bin ja schon eine Viertelstunde zu spät. Das ist ja jetzt auch Quatsch. Und ich bin ja direkt nach dem Spiel wieder nach Hamburg gefahren. Wäre jede Art von Treffen, wäre 5 Minuten, also wäre alles Quatsch gewesen. Deswegen habe ich drüber geschwiegen. Und ich wollte im Moment abwarten, wann ich es dir erzähle.
Das ist okay, ich verzeihe dir. Okay. Ich wollte gerade sagen, das nächste Mal kannst du mich mitnehmen, aber weil bei Fußball bin ich dann doch auch eher raus. Da
ja, mach mal ein Split-Meeting.
Komm ich auch nicht
die erste mit. Halbzeit einfach verzichten auf Fußball.
Und nee. Aber ich mag ja, dass meine beiden
man Welten... Man muss Prioritäten setzen.
Wollte ich ja sagen, meine beiden Welten ja komplett zusammen. Jetzt am Wochenende fahre ich auch, da machen wir Hip-Hop und Fußball zusammen. Da kommt ein Pimpfi mit, fahren wir nach Liverpool. Freue mich drauf. Aber das ist nicht Thema hier von diesem Format. Base, dein Hip-Hop-Moment. Moment der letzten 2 Wochen.
Tja, so viel gab es auch nicht. Aber doch, ich habe für mich meinen persönlichen Hip-Hop-Moment. Ich wohne ja auch nicht mehr so richtig in Hamburg und dann hier so ein bisschen...
Nicht mehr so richtig in Hamburg. Du wohnst da, wo auf jeden Fall selbst Füchse und Mäuse sagen, hier ist aber wenig los, ich habe Angst. Kann mal einer ein Licht anmachen?
Ich war in der Nachbarstadt bei uns in Stade und ich freue mich wieder, weil das Wetter besser wird. Ich habe es leider nicht geschafft, bisher zu sprühen. Aber ich habe da eine Hall of Fame ausgecheckt, das wird ja noch gar nicht ausgestrahlt, aber vor einer guten Woche sozusagen eine Hall of Fame. Ich dachte, das wäre so eine Wand, wo dann Projektarbeiten stattfinden, aber nein, da kann jeder Tag und Nacht hin. Ich dachte so, okay, hier, Dimensionen sprengen gerade mein Sprühverhältnis, irgendwie, ich mal immer schön klein, aber eine coole Wand, cooler Spot, wo man sich austoben kann oder natürlich so Events mit Leuten machen kann.
Aber wie geil ist das denn, Alter? Machst du dann die erste Love and Hate Jam da quasi?
Ja, nee, also es ist ja schon, ich war da noch nie an der Wand. Alle haben von dieser Wand erzählt und dann irgendwann dachte ich, scheiße, ich muss da echt mal hin, muss mir da mal selber ein Bild von machen in Stade. Eine richtig coole, unter einer Hochbrücke, eine richtig coole Hall of Fame, so auch ganz offiziell. Legal.
Ah, okay, spannend.
Vielleicht und Platz genug für den Grill.
Vielleicht mal der Ort für das nächste Treffen. So, Vorher werden wir noch ein Backspin-Treffen zu Hause machen hier. Das ist auf jeden Fall eins, in dem wir, wenn ihr das hier hört, haben wir das schon gemacht, treffen wir uns mit ein paar Leuten, denn hier ist ich habe die PlayStation schon angemacht. Ich freue mich auf einige Partien FC 24 mit dir, Emma.
Ich habe schon gesagt, ich komme nur, wenn ihr nicht wieder FIFA spielt.
Ach, deshalb will keiner mit mir spielen hier. Die machen alle so Fahnenschein.
Ich drehe sonst wieder um. Ich fahre wieder direkt nach Leipzig.
So Donkey Kong oder Tetris gegeneinander spielen. Bei FIFA wäre ich auch raus.
So. Daniel, spielst du mit mir eine Partie? Nee, der guck mal, selbst der sagt nein. Und der zockt den ganzen Tag. Der zockt mehr, als dass er arbeitet. Und dann, wenn ich mal eine Partie spielen will, kommt wieder so...
Vielleicht bist du auch einfach zu gut, ja.
Er hat einfach Angst vor dir. So.
Ja, ich weiß nicht. Für mich gehört das mittlerweile schon, aber auch, also, das ist ein Satz, den ich nicht bereuen werde in diesem Format, so ein bisschen zu Hip-Hop dazu, weil ich ja über die Zeit mir so viele Formate geschaffen habe und auch Runden geschaffen habe, in denen ich mit Leuten rumzocke. Deswegen ist es mittlerweile auch für mich ein Teil dieser Kultur geworden. Nimm das eine Spiel, tausche es gegen das andere aus.
Die Backspin. Wie vielte Säule ist FIFA?
Ja, FC mittlerweile. Gaming. Ist Gaming eine Hip-Hop-Säule? Base ist die Frage.
Kein Kommentar. Also wenn man das drumherum betrachtet, das ist ja auch ein schöner Community-Gedanke ist und sich austauschen. Vielleicht auch ist es beim Gaming, gibt es da ein Each One Teach One oder ist da verfeindet und ist man da einfach gegeneinander? Also Gaming ist nicht immer so miteinander, aber ja, keine Ahnung.
Nimm die Überleitung an, bitte, zu deinem Treibgut. Ich habe versucht, was zu bauen.
Ach so. Du meinst, KRS-One ist nicht immer so konform mit Dingen, die so passiert sind.
Was ist Hip-Hop und was ist nicht?
Was ist nicht, ja. KRS-One, im Internet habe ich da was gefunden, wo KRS-One, der gute KRS-One, behauptet oder eine Aussage getroffen hat, dass Sugar Hill Records das Schlimmste sei, was dem Hip-Hop je passieren konnte. Und darauf hat Angie Stone, die war früher bei einer Crew, einer Band, The Sequence, drei Mädels waren das, war sie Rapperin, die dann eben behauptet, dass die Hip-Hop-Industrie ohne Sugar Hill Records nicht existieren würde. Sind natürlich verschiedene Ansichten. Ich denke mal, KRS-One ist natürlich eher als selbsternannter Hip-Hop mit Vertreter der Kultur und mit auf Blutschweiß und Tränen sich für die Kultur einsetzt. Und ja, Angie Stone ja dann auch eher von der Hip-Hop-Industrie spricht. Und natürlich Sugar Hill Records, Rapper's Delight, The Sugar Hill Gang, natürlich der Kracher, der Song, der auf den meisten Partys, egal auf welcher Party, muss ja nicht mal eine Rap- oder Hip-Hop-Party sein, auf jeder Classic-Party, wo irgendwie ein etwas älterer DJ auflegt, läuft Rapper's Delight und noch andere Sachen aus dem Hause Sugar Hill Records. Vielleicht hat sie nicht so Unrecht.
Jetzt bin ich mal gespannt, was deine Grundhaltung dazu ist.
Meine Grundhaltung ist, dass ich auf der Seite erstmal von KRS-One bin, auch wenn ich musikalisch schon nicht so abgeneigt bin von einigen Sachen, die bei Sugar Hill Records released wurden. Aber wenn man sich so vielleicht mit so ein bisschen Hintergrundinformation, so viel habe ich da auch nicht, also ihr könnt jetzt nicht irgendwie alles so frei Schnauze raus interpretieren, aber Sylvia Robinson, das ist ja die ehemalige Labelchefin oder die Gründerin von Sugar Hill Records, wenn man sich da so ein paar alte Bücher oder so durchliest oder mal googelt, Sylvia Robinson, sie war eine knallharte Geschäftsfrau, also sie hat ganz klar irgendwie die Rapmusik, die da aufkam, Ende der 70er, hat das erkannt, das ist so die neue Form von R&B und Dance Classics und Disco und das ist der neue Shit und hat da eben auf Teufel komm raus da für sich auch ein großes Label gegründet und mit obskuren Verträgen, wahrscheinlich auch Knebelverträgen, was auch immer, auf jeden Fall mit komischen Machenschaften legalerweise, aber trotzdem, es war eine junge Kultur, wo es denn Richtung Hip-Hop-Industrie oder Rap-Industrie ging. Ne? Also es war sehr, in Deutschland kann man das 20 Jahre später auch nachvollziehen, Naivität, wenn ein Label kommt und da Künstler, Musiker, Studiomusiker, Textschreiber, was auch immer, akquiriert und da versucht, eine Mark mitzumachen. Ich bin bei KRS-One, dass eben die Außendarstellung, ich habe nicht viel Hintergrundinformation, nur dieses Statement, aber wenn man so KRS-One kennt, die Außendarstellung, wie Hip-Hop repräsentiert wird und dann vielleicht als Retro-Aushängeschild die Sugar Hill Records nimmt, dann bin ich voll bei ihm, weil es gibt noch mehr als nur diesen Industriezweig und das war Sugar Hill Records schon, so diese erste Vorstufe dieser großen Hip-Hop-Industrie.
Ja, Emma, was sagst du?
Ausverkauf halt, Ausverkauf, don't, no sellout.
Aber ich frage mich halt so ein bisschen, wenn das halt nicht passiert wäre und man, also dann hätte man wahrscheinlich gar keine Industrie oder die Industrie wäre halt später und anders gekommen. Also ist das, Ich weiß immer nicht, ob das so schlimm ist. Ich weiß nicht, ob das so schlimm ist, tatsächlich, wenn da irgendwie eine Industrie draus gemacht wird und Leute dann damit Geld verdienen. Aber ich, wie gesagt, ich stecke nicht so tief in dem Thema drin, wenn du sagst, das halt auch mit blöden Verträgen und so da Sachen passiert sind. Das ist natürlich da
also
Kacke.
Auch wenn irgendwie eine große Band und Grandmaster Flash und The Furious Five, wo Mel und Grandmaster Flash und noch ein paar andere, also ne, mit The Message einen Mega-Hit gelandet haben. Keine Ahnung, ich kenne die Verträge nicht, die vielleicht von vielen denn auch anerkannt sind, wo man sagt, wenn man eher so in diese, das neutral betrachtet oder ein bisschen mehr dieses Undergroundige sieht oder mit welchen Leuten die zusammen Musik gemacht haben, so ein bisschen, dann also es verschmilzt da so ein bisschen, aber wenn man so allgemein Sugar Hill Records betrachtet, dann würde ich mal behaupten, war das nicht unbedingt, wie viele andere Labels auch, also aber das war so auch die Vorstufe. KS1 von Tag 1 so mehr oder weniger als junger Butsche irgendwie dabei und gemerkt, wie dann irgendwie da die Industrieartillerie einreitet und das Beste aus der Kultur rauszieht. Da kann ich sein Statement ganz gut verstehen. Ich kann euch auch mal direkt fragen, stellt euch mal, könnt ihr euch da reinversetzen, wäre nicht Hip-Hop an sich die Kultur, aber die Hip-Hop-Industrie nicht so large, wie sie jetzt ist, würdet ihr sagen, das ist ja eine Kack-Kultur, ist das, würde ich vermisse hier was? Also ich auf jeden Fall nicht. Also ich kann ganz gut auf die klassische Hip-Hop-Industrie verzichten, also wenn man das so mal betrachten könnte. Also dafür bewege ich mich vielleicht auch zu sehr. Frag das jetzt mal einen Künstler, der im Modus Mio stattfindet und frag das einen, der im Underground stattfindet. Und da ich eher im Underground stattfinde.
Emma, mach du mal zuerst. Aber ich habe dann natürlich auch kann viel zu ausholen.
Ich glaube, natürlich würde ich als Konsumentin jetzt nicht unbedingt die Industrie vermissen, aber ich glaube, es ist ja trotzdem eine Chance für Leute, tatsächlich mit dem, was sie lieben, Geld machen zu können. Und wenn es diese Industrie eben nicht gäbe, dann wäre halt Geld machen mit seinem Hobby viel schwieriger wahrscheinlich. Deswegen bin ich halt immer so, irgendwo braucht es die Industrie halt schon. Klar, wie gesagt, wie das dann abläuft, wenn Label kack Verträge machen, Naivität von jungen Artists irgendwie ausnutzen, das ist natürlich scheiße. Und das ist auf jeden Fall nichts, was ich jetzt irgendwie supporten möchte. Aber wenn man im Underground ist, dann kann man klar sagen, scheiß auf die Industrie. Aber andererseits gönne ich es auch sehr, sehr vielen Leuten, die irgendwie klein angefangen haben, sich hochgearbeitet haben und jetzt irgendwie von ihrer Musik leben können. Das sollte auch möglich sein.
Ja, interessanterweise, bevor Nico einmal ausholt oder mehrmals oder auf die Kacke haut. Interessanterweise deckt sich eine Aussage nachher noch bei einem Thema, die so ähnlich, da deckt sich das so ein bisschen. Aber ich kann, es sind ja auch nur Mutmaßungen von mir, aber wenn ich bin selber schon lange irgendwie mit der Hip-Hop-Kultur verbunden. Aber wenn da jemand von außen, ne, wenn man von Hip-Hop-Blase spricht oder von dieser Blase, wo man sagt, von vor as bias, von innen nach außen oder von innen über innen da was passiert und sich auch das immer larger wird. Und wenn da nur von außen jemand reindrängt, wie es auch völlig legitim auf irgendeine Art und Weise, aber trotzdem, wenn man als Liebhaber dieser Kultur das so betrachtet, von außen drängt jemand rein, um da den großen Batzen Geld und das Augenklimpern mit den Dollarzeichen vor Augen hat, das stört mit Sicherheit vielen Leuten, die ein bisschen aus diesem Grundgedanken der Non-Profit-Kultur und diesen, ja, so wie halt die Hip-Hop-Kultur entstanden ist, wenn man jetzt von dieser Musiksache wegnimmt, sondern so die Kids von der Straße mit dem sozialkritischen Auge betrachtet, das, was man halt versucht hat in den Anfangsjahren der Hip-Hop-Kultur und dann da, wo es immer larger wird, so die Vorarbeit wurde geleistet und dann zack, drängt da jemand rein, der damit nur noch das Business sieht und vielleicht gar nichts, weiß ich nicht genau, aber vielleicht nicht so viel der Hip-Hop-Kultur zurückgibt, außer gute Musik vielleicht dann auch, ja klar.
Das ist ganz auf jeden Fall ein spannender Punkt, weil Ich glaube auch hier, genau wie auf wie viel Hip-Hop bist du oder ist das noch Rap oder so, du auch hier die, wie viel Sellout bist du eigentlich und welcher, also was ist denn das akzeptable
Quersumme?
Limit, so. Das sind ja, also da haben wir drei wahrscheinlich auch unterschiedliche Beweggründe dabei und unterschiedliche Punkte. Ich glaube, für mich ist ganz maßgeblich und das ist bei allem, auch was ich mache, auch wie mehr ich mittlerweile ja auch durch eine gerundete Agentur auch in Business in diesem Kontext denke, ich ja trotzdem einen gewissen Kern immer beschütze und immer versuche, so gut wie möglich zu halten, dass Industrie Kunst nicht übernimmt. Ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt. Und das beschreibt das, was Emma gerade gesagt hat, dass du so lange, also das ist, warum sollte man irgendjemandem übel nehmen, wenn er Mucke macht und die auf Tapes presst und davon 10.000 Tapes verkauft und damit dann leben kann und dass sein ganzes Leben darin besteht, weil er vielleicht sonst nichts hat. Das ist ja der Grund, auch ein bisschen der Grundkern, wo es eigentlich ja natürlich auch herkommt. So ist ja der erste Schritt ist, sich eine Stimme zu verschaffen, Sichtbarkeit zu schaffen und je nach Kunstform führt das ja automatisch in Schritten dazu, dass aus Sichtbarkeit auch Zukunft und vielleicht auch weitere Schritte in deinem Leben entstehen. Die Industrie, die da drumherum entstanden ist, das ist halt natürlich etwas, was man mit arges Augen beachten muss. So, ich habe aber das vollste Verständnis oder natürlich ist mir, ich formuliere es mal so, natürlich ist mir dann ein Multimillion-Dollar-Imperium von Jay-Z erbaut trotzdem näher und lieber, auch wenn ich weiß, dass er ein wahrscheinlich vielleicht auch Rap-Milliardär mittlerweile geworden ist, aufgrund der, weil er das einfach von aus sich aus for us by us erbaut hat. So, und es ist nicht ein großer Konzern von der Seite gekommen und hat sich, so wie früher auch Musikindustrie, auch in Deutschland, und hat versucht, das auszuschlachten, weil da irgendwelche Leute mal gekommen sind, die was mit Hip-Hop machen. Und natürlich hat jede Kunstform da ihre eigenen Do's und Don'ts und ihre eigenen Schmerzlinien. Und am Ende ist es ein individueller Punkt. Wie stehst du dazu und wie kannst du es mit dir vereinbaren? Und solange du Hip-Hop im Herzen trägst, finde ich, gibt es eh automatisch eine Grenze. Gibt schon einen Grund, warum ich natürlich Teil dieses ganzen Kosmoses bin, auch in allen Ausführungen, aber an bestimmten Stellen klar für mich einen Schlussstrich ziehe und jetzt auch nicht der, und das ist kein Blaming, aber einfach nicht der größte Freund von den Künstlern aus der Modus Mio Playlist bin, sondern irgendwie aus dem Automatismus heraus dann automatisch wieder bei denen lande, die eventuell nur 1000 Follower haben und gerade mehr Freunde daran habe, dass der Song erst 650 Streams hat und nicht 650 Millionen.
Das hat ja auch keine, also jetzt Klickzahlen, Plattenverkäufe, Tapeverkäufe, was auch immer für Verkäufe oder keine Ahnung, messbare Punkte, wo man sagt, der ist ein guter Song oder gute Musik, misst sich ja erstmal gar nicht daran. Das kann ja auch mal irgendwie. Das ist ja aber auch vielleicht auch, was Chaos One so ein bisschen traurig findet. Ich habe da auch vollstes Verständnis auf irgendeine Art und Weise für, wenn sich da sowas aufbaut. Aber dann fällt bei vielen Leuten oder bei Leuten, die Hip-Hop-Kultur von außen betrachten, da geht viel Information verloren, würde ich mal. Umso größer, umso mehr Reichweite große Firmen oder die Industrie irgendwie in den Markt gibt oder in den Konsum, zu dem Consumer gibt, umso mehr bleibt hinten, ja, fällt hinten rüber, was eher dem Underground, sage ich jetzt mal, zugesprochen wird. Und da finde ich das immer traurig, dass irgendwie denn dieses Sprachrohr, was es eigentlich ist, also nicht mehr so ankommt. Vielleicht soll es auch überall gar nicht bei diesem Otto-Normalverbraucher ankommen, ist ja auch so, ne? Aber trotzdem wäre es ja ganz schön, die volle Bandbreite auf irgendeine Art und Weise. Und das ist so eine Verdrängung, die dann natürlich auch irgendwo stattfindet.
Ey, es ist, glaube ich, aber auch total gut und wichtig, dass so jemand wie Carious One hier an der Stelle einfach immer wieder die klaren Grenzen aufzeichnet, weil die da wieder zu führen, dass man einmal eine Sekunde mehr drüber nachdenkt, auch wenn ich im Kern dann auch eher so bin bei, ey komm, das ist jetzt ein bisschen viel Friendly Fire vielleicht an der Stelle. So. Und trotzdem weiß ich ja nicht, welche Protagonisten im Hintergrund damit agieren. Und da ist es ja für uns alle immer so. Die hatten wir in dieser Industrie auch immer wieder. Wenn Leute gekommen sind, weil es ums Geld ging, dann fühlt sich das anders an, als wenn sie wegen der Kunst geblieben sind. Und Carious One verteidigt halt alles für die, die in der Kunst geblieben sind. Aber es gibt dann auch Menschen, so, Base, du kannst dir auch erlauben, dein Hip-Hop Film so zu fahren, wie du ihn fährst, weil du halt keine wirtschaftlichen Zwänge dahinter hast, weil du dich anders aufgestellt hast. Wenn ich aber
da frage ich mal persönlich in die Runde bei euch beiden. Also ich denke, wenn man so eine Themen beleuchtet, die triggern mich ja irgendwie, weil ich irgendwie auch private Erfahrungen mache. Mit der Rap oder mit der Hip-Hop-Kultur oder dann, wenn es so um Rap geht, wenn ihr euch mit, wie auch immer, irgendwelchen Leuten von der Arbeit irgendwie ein bisschen auswählt, man lernt irgendwie Leute kennen, wenn es Leute in der Bahn sind und so. Egal, also muss ja nicht mal wirklich Bekannte sein, aber wenn ich in der Firma oder wo auch immer, oder vom Sport, die jetzt nicht unbedingt so meinen Werdegang oder mein, so wie ich in der Hip-Hop-Kultur oder der Hip-Hop-Kultur zugeneigt bin, wenn ich sage, wenn man sich so überredet, ja, kommst du hier, Konzert, da, cooles Konzert, bla bla bla, nee, ist nicht mein Ding, ja, was hörst denn du für Musik? Na, ich höre Rap-Musik. Ach, hier so diese 187 Straßen-Gangster-Scheiße, ne? Dann fange ich auch erst gar nicht an, versuche mich zu erklären, so okay, du hast eh dein Bild, ne? Und so sehe ich das so ein bisschen, was KS1 über Sugar Hill vielleicht auch vielleicht gesagt hat oder was er damit meint. Kann ich, das verbinde ich da zum Beispiel mit.
Ja, Punkt, oder?
Ja, so. Ich glaube auch.
Alles gesagt, alles getan. Wir sind alle, glaube ich, trotzdem dankbar und glücklich, dass KRS-One genauso ist, wie er ist und können vielleicht auch einfach so mal ein kleines bisschen darüber schmunzeln. Dafür, dass er ist, wie er ist. Und er ist damit trotzdem Schützer des Heiligen Grals, auf den wir hier genauso aufpassen. Und unser KRS-Boogie-Base sorgt ja auch dafür, dass wir hier darauf achten, dass alles läuft. Es gibt da noch jemanden, der quasi auch den Heiligen Gral des Breakdance beschützt. Und das ist aus eurem Themenpool das, was mir so am meisten so aufgefallen ist, worüber ich mit euch mal sprechen möchte, weil es ja schon noch etwas ist, was in mir so etwas erst, als die Info kam, ausgelöst hat und seitdem ich den Prozess ja auch ein bisschen begleite und schon auch die Sprengfallen mitkriege, die das mit sich bringt. Worüber rede ich? Breakdance bei Olympia. Dieses Jahr ist es soweit, 2024, Breakdance wird olympisch. Es gibt auch ein paar Deutsche, die darum kämpfen. Wie viel das am Ende schaffen, ist auch so eine Sache. Ne? Also das sieht wohl auch nicht so leicht aus, daran teilnehmen zu können. Und wer es am Ende für Deutschland schafft, daran teilzunehmen, steht, glaube ich, noch nicht ganz fest. Ob es jemand schafft, wenn es jemand schafft, das ist das eine. Das zweite ist aber das Drumherum. Und da hat sich der gute Storm an irgendeinem Punkt mal deutlich und auch sehr kritisch dazu geäußert. Und ich glaube, ich nehme mal das, du hast das ein bisschen transkribiert, ich nehme das mal mit, was du hier aufgeschrieben hast, um mal ganz kurz auch in die Runde zu erklären, worum es geht. Es geht halt um die Situation von B-Boying bei Olympia. Damals, 84, wurden wir nach dem Ausverkauf geächtet und belächelt. Für die, die es nicht wissen, es gab schon eine große Breakdance-Welle. Da war Storm schon da. Das ist jetzt bald 40 Jahre her. Und jetzt sind wir ja wieder da. Jetzt ist ja wieder der Hype da. Heute, wo die Institutionen erkennen, wie wertvoll das ist, was wir haben, können sich die Geschichte auf einer anderen Ebene wiederholen. Durch die olympischen Bemühungen und ihre Tanzsportverbände sind die vier mächtigsten Leute in Breaking, auf die aus der Welt der Gesellschaftstanzes und des Lateinsports interessieren sich nicht für unsere Tanzkultur. Ein Problem, und da bleib ich erstmal stehen, ein Problem, das definitiv vorhanden ist. Denn ihr müsst euch vorstellen, Breakdance ist da, wird als Thema, wird olympisch und dann geht es um die simple Frage, weil es ja ein Sport, es wird ja von einer Kunstform damit zu einem Sport. Unter welchem Dach findet dieser Sport denn jetzt statt und wird er verwaltet? Und das hat man mit dem Deutschen Tanzsportverband beantwortet. Was dazu führt, dass die Verantwortlichen, die darüber entscheiden, Menschen sind, die halt nicht mit der Kultur so eng verbunden sind. Und ich kann mich auch mit dem einen oder anderen, ich will keine Namen nennen, aber mit dem einen oder anderen darüber unterhalten habe, der dann auch meinte, ey, erstes Gespräch zu diesem Thema, und wir reden über Breakdance und vor mir steht ein Verantwortlicher im Anzug, der im zweiten Gespräch merkt, okay, vielleicht ist das die Krawatte zu viel und die lässt er dann zu Hause und erst beim fünften oder sechsten Gespräch irgendwann merkt, okay, vielleicht sind Turnschuhe heute auch okay, der lockere Business-Schick oder so. Also mit anderen Worten, ultra weit weg von dieser Kultur. Und das ist, glaube ich, auch das Grundproblem, das es hat. Wenn du diesen Vorstoß machst, der 40 Jahre nach dem ersten Hype passiert und es olympisch wird, dass du halt auf Strukturen triffst, die gar nicht damit umgehen können, was diese Kultur eigentlich ist.
Da frage ich mich erstmal, wenn ich da mal kurz reinkrätsche.
Mach, ich habe die Pause gelassen, damit du einschaltest.
Weil sonst quatsche ich auch so rein, ist mir auch egal. Nein, da frage ich mich, weil es jetzt schon so ein bisschen durchgesickert ist, angesprochen wurde, dass denn da sehr mächtige Leute an den Hebeln sitzen, die sich mit der Kultur an sich, mit dem Tanz vielleicht müssen auseinandersetzen müssen, aber mit der Kultur dahinter, da frage ich mich, wie sehr, weiß ich jetzt nicht, oder wäre mal spannend zu erfahren, wie sehr sich Tanzsportvereine, wenn man jetzt sowas wie, ich nehme mal das, was da oben auch steht, in dem Skript, der Latein, Stil, der Lateintanz irgendwie, wenn der Lateintanzsport, wie sehr wird in so einem Unterricht oder allgemein gibt es da, wird da über die Kultur, die Herkunft und alles auch so, ne, wird sowas gemacht oder nein, hier geht es um diesen Tanz, um diese Schritte, um dieses Feeling, aber so richtig tief in diese Kultur, wo das alles herkommt, was ja ein ganz ausschlaggebender Punkt sein wird und da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, was B-Boying angeht, ohne diese Kultur Hintergründe und so würde dieser Tanz ja gar nicht so sein, wie er ist. Ich finde, es würde mich mal interessieren. Mache ich mich mal schlau bei irgendjemand, ob so der Lerninhalt nicht nur um das Sportliche geht, sondern auch um das, ja, nenn's mal Geistige.
Also was ich mir halt schon vorstellen kann, ist, also wenn die ein Staatsdiplom, also es klingt für mich nach was, dass man das dann studieren kann, oder? Das verstehe ich da schon richtig. Dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die da sich auch mit den kulturellen Hintergründen beschäftigen werden. Also dafür hat man ja eigentlich genug Raum dann bei solchen Diplomstudiengängen. Allerdings weiß ich halt nicht, ob das reicht. Also nur weil du irgendwie die kulturellen Hintergründe erklärt bekommst, hast du trotzdem ja nicht dieses, dass es so aus der Gemeinschaft heraus entsteht, sondern irgendwie kriegst du es ja trotzdem nur so vorgesetzt und du lernst es quasi und es ist einfach nicht so das Gleiche, glaube ich, wie wenn du das irgendwie im Jugendalter, in einem Jugendzentrum irgendwie mit deinen Friends dir quasi selbst so erarbeitest und die Kultur dir halt wirklich selber irgendwie aneignest, als wie gesagt, wenn da dann jemand vorne steht und sagt so, ja, und das war so und so und dann sitzt man da und nickt und hört sich das alles an und verinnerlicht das vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, es kann halt niemals das Gleiche sein, so.
Ja, das, was Storm in seiner Videobotschaft, nenne ich sie mal, gesagt hat, du hast das ja jetzt gesagt, dass das Kulturministerium in Frankreich dabei ist, ein Staatsdiplom für Hip-Hop-Tanz einzuführen und das versuchen sie auch schon seit mehreren Jahrzehnten und wurden immer wieder durch die Szene, durch die Tanzgemeinde in Frankreich und die ist bestimmt nicht klein, das B-Boying in Frankreich ist mindestens genauso groß wie in Deutschland, wenn nicht größer. Da clashen halt so Point of Views, nenne ich mal so, ne? Also so Sichtweisen, die clashen, das sind einfach, denke ich auch mal, komplett verschiedene Sichtweisen mit wenig Schnittmenge. Und da, wenn das jetzt um Olympia geht, da frage ich mich, wenn es das Staatsdiplom offiziell noch nicht so wirklich da in trockenen Tüchern ist, wie soll das jetzt funktionieren, für dieses Mal Olympia da überhaupt was hinzukriegen. Aber schon schräg, was da jetzt so, paar wichtige Leute in den ganzen Tanzsportverbänden mit Hilfe des Kulturministeriums versuchen.
Es bleibt ja dieser Clash der Institutionen, der da, glaube ich, das auch Tragischste an der ganzen Sache ist. Auch der Grund, warum Storm hier so quasi für seine Sache kämpft. Und wir, glaube ich, mit ein bisschen Tragik beobachten werden, dass es etwas gibt, wo Olympia dann einfach Breakdance oder wo Breakdance bei Olympia stattfinden wird. Aber die Frage, was davon bleibt und wie es sich danach weiter bewegen wird. Ne? Denn ich glaube, es ist für die Olympischen Spiele dann danach schon nicht mehr im Sortiment. Das heißt, es ist ein relativ einmaliger Auftritt, um den es viel Trimbamborium gegeben hat, um den viel gekämpft wurde und um den auch Storm gekämpft hat. Und dann bleibt die Frage, ob am Ende die Sichtbarkeit genutzt wird, um daraus etwas Gutes, Positives zu machen. So ganz simple Sachen wie ein Breakdance-Verband wäre vielleicht ganz schlau. um für sich eine eigene Lobby zu finden auf der Sportebene, um damit vielleicht auch die nächste Situation anzunehmen. Das müssen sicherlich aber auch nächste Generationen machen. Oder die Frage, ob Good Old Storm sich dann hinsetzt und hier noch den Verbandspräsidenten irgendwann macht, um für die Interessen zu kämpfen.
Führt so ähnlich schwierig wie jetzt in Berlin die Hip-Hop-Partei. Oder allgemein, wenn man irgendwelche Verbände gründet, die man fühlt sich dann ja, ich würde da gerne was vorlesen zu, weil das würde sich dann decken, wo er sagt, das kann nicht so richtig funktionieren, weil er hat ja in seinem Statement gesagt, ein paar Leute an der Spitze versuchen die Kontrolle über eine große Gemeinschaft zu erlangen, die vor allem aufgrund ihrer Freiheit, Kreativität und ihres Ausdrucks wächst. Das ist etwas, was die Leute an der Macht gar nicht begreifen können, weil sie einen blinden Fleck dafür entwickelt haben, was Kreativität braucht, um zu gedeihen. Und wenn du sagst, so ein Verband oder Verbände, wenn das richtig, man hat ja natürlich B-Boy-Events und alles und da kommt man irgendwie zusammen und da sind auch große Firmen hinter, die da als Sponsoren tätig sind, aber trotzdem ist gerade B-Boying durch die Kreativität und die Freiheit, die man hat, also sind ja, wenn man von diesem Freigeist spricht, der ja auch im B-Boying stattfindet, das so in so eine Strukturen zu quetschen oder die vielleicht nicht von innen kommen oder nicht von den B-Boys oder von irgendwelchen, Vertretern der B-Boy-Kultur entwickelt werden, sondern irgendwie von außen irgendwie wie so eine Haube auf diese Kultur gestülpt werden, wird's schwierig, da irgendwie eine Einigung zu finden. Ne?
Ja.
Aber natürlich, die großen Leute da in Frankreich, wenn es jetzt in Frankreich, weil es Olympia gerade ist, in Deutschland und in allen anderen Ländern der Welt, wo es wahrscheinlich ein ähnliches Problem vielleicht, natürlich haben die natürlich Angst, wie er sagt, dass ihre Autorität in Frage gestellt werden könnte, wenn da auf einmal alles voller Freigeister durch die Halle touren mit B-Boying und erstmal eine Struktur schaffen und diese Struktur ist eigentlich da, wie Storm auch gesagt hat. Und dieses Modell, wo gesagt wird, in der B-Boy-Kultur entsteht oder gibt es nur Chaos zurzeit, da hat Storm seine eigene Meinung oder ich gebe ihnen da auch recht. Andere nennen es Chaos und das Modell heißt eigentlich Individualismus in der B-Boy-Kultur.
Ja, definitiv. Und da sind wir eigentlich beim anderen Thema, was noch der kleine Zusatz dazu ist, denn ihr habt noch einen kleinen Kauftipp wieder mitgebracht, der auch mit ihm zu tun hat. Es gibt ein Buch. So, während ich hier ganz kurz mal versuche, das neue Storm-Buch mir bei einem handelsüblichen Anbieter im Internet zu bestellen, könnt ihr mal ganz kurz erklären, worum es eigentlich geht?
Naja, einmal soll ich kurz oder?
Mach du
ja,
kurz,
ja. Storm hat nach 7 Jahren, hat wie er gesagt hat, endlich sein Breakdance- oder B-Boying-Buch zu Ende fertig bekommen. Es ist bei Amazon bestellbar. Es heißt Think Breaking und in diesem Titel steckt ja schon so viel drin, ne, dass man nicht nur sagt, hier, okay, da geht es um B-Boying, um den Tanz an sich, sondern aber auch um den kulturellen Hintergrund. Und in seinem Video, in seiner Videobotschaft, in seinem Video-Statement hat er eben auch gesagt oder eben das angerissen, welche Problematik und diese beiden Sichtweisen, die da clashen zwischen dem Kulturministerium und der B-Boy-Kultur. Und dann hat er eben angefangen, aus seinem Buch vorzulesen, weil er gesagt hat, der Inhalt in diesem Buch, die Message, die das Buch rüberbringt, ist eben viel erklärender als er das jetzt, natürlich, er hat das Buch geschrieben, aber viel erklärender als was so dieser Clash gerade an Informationen preisgeht. Von Think Breaking lese ich mal kurz vor, von Storm ist eine umfassende Auseinandersetzung mit der Welt des urbanen Tanzes und speziell des Tanzstils Breaking. Der Autor betont die Bedeutung von Respekt und Verständnis für die Kultur und diejenigen, die sie vorangebracht haben. Der Satz am Anfang des Pressetextes sozusagen sagt ja auch schon viel aus.
Kaufempfehlung.
Ja, er sagt ja auch, er hat ja über Jahre, er ist ja auch ein Judge, Storm ist ja auch vielen Veranstaltungen inzwischen als Juror, als Judge tätig und er hat ja auch, das ist immer sowieso schwierig, wie willst du einen Tanzstil bewerten, der frei von allem ist, so, ne? Also man muss natürlich sehr viele Faktoren in Raum packen, aber nur sagen, ja, für die Technik gibt es 5 Punkte und für Flavor gibt es 3 Punkte, aber wenn der Flavor richtig geil ist, dann kann es vielleicht auch mehr Punkte geben als für den Power-Move, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er über Jahre auch schon dabei, da ein gutes Bewertungssystem durchzusetzen. Er hat ja eins in der Hand, was er Trivium nennt oder auch vorstellt, um solche Tanzperformances auch ordentlich bewerten zu können. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal vor einigen Monaten bei einer Love and Hate, wo wir das Thema B-Boying oder Breakdance bei Olympia hatten, wo man sagt, so, wie will man das Ganze bewerten, wenn das eben eine Kultur ist, wo sehr viel Individualismus stattfindet und nicht so wie beim Bodenturnen oder Geräteturnen, wo das ganz klare oder beim, keine Ahnung was, wo es ganz klare Regeln gibt, ist, glaube ich, nicht leicht, das unter so einem Dach durchzuführen.
Emma, du warst sehr ruhig. Was ist dein Gefühl?
Also ich glaube, zu diesem Bewertungssystem, also ich finde es grundsätzlich natürlich super, wenn da jemand aus den eigenen Reihen sagt, so okay, ich überlege mir ein Bewertungssystem, weil das, glaube ich, dann grundsätzlich schon mal besser funktionieren wird, als wenn das einfach irgendwelche Sportmenschen sind, die irgendwie, keine Ahnung, normalerweise Standardtanz machen oder so. Mhm. Aber ja, grundsätzlich wird ja so Tanzen schon länger bewertet und also man bekommt es ja auch irgendwie hin, Eiskunstlauf zu bewerten oder andere Tänze zu bewerten und das ist ja trotzdem alles, ist ja alles Tanz. Deswegen, ich glaube, grundsätzlich funktioniert das schon irgendwie. Aber ja, wie gesagt, wenn dann so ein Bewertungssystem von Storm direkt kommt, glaube ich auch, dass das grundsätzlich schon mal besser wäre und eine gute Voraussetzung, dass
aber
das gut
Clash,
funktioniert.
Aber der Clash, wenn ich hier nochmal einen so einen Satz gerade lese, ne, ein bisschen für mich so, wo ich den Clash selber finde, ne, hat der Nico oder wir hatten das schon angesprochen, ja, Olympia erstmal grundsätzlich, oh, eine Sportveranstaltung. So, ne, und zum Beispiel in seinem Buch, wenn man da den Text durchliest, weist er eben darauf hin und erläutert eben auch und er erklärt eben auch die Bedeutung, wie wichtig ist, wie wichtig ihm das ist, wie essentiell das Verständnis von Tanz als kommunikative Handlung eben ist. Also wirklich, dass es eben B-Boying ist, in erster Linie ja eben nicht ein Sport mit Tanzeinlage sozusagen, sondern es ist ein Tanz mit sportlichem Hintergrund. So. Und dann dieser Tanz als sich, der Tanz als sich sollte niemals verloren gehen. Was er vielleicht auch, oder was man vielleicht allgemein so ein bisschen befürchten könnte. Also da geht es dann wieder ums Bewertungssystem eventuell, ne? Wenn diese Ausdrucksform, wie beim Schauspieler, so, ne? Der auch irgendwie, wenn du das Gefühl nicht rüberbringst, irgendwie bist du auch kein guter Schauspieler. Vielleicht bist du irgendwie technisch sehr gut ausgereift. Aber irgendwas fehlt denn noch und das darf nicht verloren gehen bei solcher Veranstaltung auch nicht. Wenn man sagt, ja, wir wollen euch zwar tanzen sehen, aber in erster Linie ist es Sport und danach wird bemessen. Wäre schade.
Ich habe auch das Gefühl, dass das, was da gerade jetzt passiert und auch die Erfahrung und dann vielleicht auch das Ende bei Olympia, bevor es richtig angefangen hat und die Diskussion und das Bewusstsein darüber, wie du das überhaupt bewertest, ist auch alles nur Teil des Prozesses. Denn der Gang in die oder in andere Felder der Gesellschaft führt für Breakdance wahrscheinlich auch nur daran vorbei, wenn man es als Kunst akzeptiert und auf der anderen Seite, wenn man es für bestimmte Bereiche vielleicht auch messbar, / bewertbar macht. So. Und vielleicht gibt es noch andere Wege dahin. So. Denn Interesse ist zweifelsohne da. Das wird, glaube ich, auch bleiben. Und allein die große Serie, die Red Bull da mit dem BC One seit Jahren macht, ist ja auch innerhalb, das habe ich auch für mich ja wahrgenommen, als ich dann da war. Also das BC One ist ja als Institution und damit dann der Partner auch als Enabler ja auch genauso akzeptiert in dem Feld, wie sie gemeinsam der Kultur gegenüber respektvoll einen Rahmen finden, um dort auch klassisch Turniere auszutragen, um es dann aber auch im klassischen Sinne zu bewerten. Und vielleicht bewegen sich da auch allen Ebenen die Dinge weiter voneinander zu und irgendwann kommt es wieder zurück auf die große Bühne und übernimmt auch das nächste Feld. Das ist ja immer so meine größte Hoffnung bei diesen Sachen. Lange auf jeden Fall über ihn und sein Thema gesprochen. Ich habe auf jeden Fall meiner Redaktion auch schon, Yannick schon den Wunsch geäußert. Ich würde mich gerne mal mit ihm ausführlicher darüber unterhalten. Mal gucken, vielleicht finden wir irgendwie einen Weg, wie wir das nochmal machen können. Storm, wenn du das hier hörst, ne? Lass sprechen. Ich möchte auf jeden Fall noch mehr zu hören. Ich finde das total wichtig. Und vor allen Dingen ist total entscheidend, Dinge, die da passieren und auch alles, was da drumherum passiert, muss ja halt auch von den richtigen Leuten kommuniziert werden und muss richtig mit dem richtigen Sprech sein. So, jetzt hast du, glaube ich, hier noch, ist dein Thema, ne, Emma, oder was? Dieser hervorragend formulierte Pressetext, der mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Hast du noch eine Produktempfehlung, die du uns ans Herz legen möchtest im Herbst dieser Sendung heute?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben nicht nur eine Buchempfehlung, sondern auch für alle ProducerInnen da draußen ein Specialist Drum Kit, und zwar von Classic der Dicke. Und da sind 111 Sounds drin. Auch schöne Zahl. Und das kann man für 25 Euro kaufen.
Alles
da
wild.
Findet ihr Kicks, Snares, Heads, Drum Loops, Sample Loops, Bass Loops, FX Sounds und andere Sachen drin. Und das Ding ist, mir sagen diese ganzen Dinge absolut gar nichts, weil ich nicht produziere. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, sollte man machen. Sehr viel lustiger dazu ist noch der Pressetext, der dazu kam. Der klang nämlich so ein bisschen, ja, wie aus einer, als hätte Classic der Dicke da sich so eine richtige Werbeagentur dazu geholt, um dieses Produkt zu bewerben. War auf jeden Fall, da hat sich jemand Mühe gegeben, sehr professionell zu klingen. Das muss man auch mal irgendwie appreciaten. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ich werde mir das nicht kaufen, weil ich nichts damit anfangen kann. Bass, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon das Ding in den Warenkorb gepackt? Also mit dem Pressetext?
Also mich hat er überzeugt. Also ja. Ich habe, welches Wort fiel mir gerade nicht ein? Ja, der Pressetext an sich, Props gehen raus, auf jeden Fall ein Classic der Dicke. Das sind schon coole Sounds, wenn ich das allgemein so vergleiche. Auch man wahrscheinlich 1000 Drum Sounds, allgemein Drum Libraries hat, die man auch noch nicht durchgehört hat, so wie ich. Glaube, ich habe noch 30 große Drum Libraries, die ich nur so punktuell durchgeskippt habe. Aber trotzdem, das muss einen triggern. Man muss so Sounds durchhören. Das Wort seriös fiel mir vorhin nicht ein zum Pressetext. Ja, man versucht seriös zu sein. Nein, das ist hier, Hip-Hop-Shit. So, da darf man ruhig mal ein bisschen dirty sein, wenn man solche Drumkits, die sollen, das sind ja auch nicht glatt geleckte Mainstream-Drumkits, das ist schon klassischer Classic, der dicke Sound. Er schreibt ja selber, dass es Drumkits, vieles Drum-Sounds aus seinem Produzentenalbum Empire sind. Ich habe ja selber, und mein Kommentar für mich ist es so Love and Hate, so besser geht's nicht, weil so ich selber als Producer sage immer so, ja, die heiligen Drum Crates, die gibt man nicht weiter, so, ne, so Samples findet man irgendwo raus, aber wenn du sagst so, boah, ey, wie kriegt er seine Sounds so zustande, was sind das für krasse Dinger, wo ich nicht weiß, natürlich ist immer die Kunst, den Sound so zu mixen, dass er noch dicker ist, als er dann auf so ein Libraries ist. Ist nicht immer leicht, auch wenn die Sounds cool sind. Nochmal Props an Classic für so das Ding. Ich finde es auch irgendwie nice auf eine Art und Weise. Ill Will, der gute Ill Will aus Hamburg, hat ja auch letztes Jahr seine Library-Türen geöffnet und so ein bisschen hier, guck mal, das ist mein Stuff, den ich mache, ist ja mit dem ich arbeite. Das gibt ja noch ein, zwei andere mehr, die damit anfangen. Ist vielleicht auch, ist jetzt nicht kein Markt, wo man jetzt richtig Kohle macht. Das ist ja für eine kleine Nische an Leuten. Das ist ja nicht, findet ja in keiner Spotify-Playlist statt und auf einmal, bumm, erklingen da 20 Kickdrums und Snare-Drums anstatt ein Song. Aber soll ja die ganzen Lo-Fi-Producer, die Hip-Hop-Producer, die Leute, die Fans allgemein, die seine Musik hören und selber Beats bauen, vielleicht auch kleine Hilfestellungen schon mal Libraries zu haben. Generell cool. Manchmal kann ich es nicht so nachvollziehen. Und ich sage so, hey, kannst du dir mal deine persönlichen Lieblingsdrums mir schicken? Irgendwie, nee, das ist mein Heiligtum.
Los, schick doch mal jetzt.
Aber
ich habe auch schon Drum Libraries, wenn sie mich, ich wurde von dem Dude aus Japan tatsächlich angeschrieben, ob ich irgendwo wüsste, wo man irgendwo Libraries findet, ganz gut, irgendwie nur ein paar Download-Tipps, Augenzwinker, ihm gegeben, aber dann ihm auch ein Paket gemacht, was ich so mir angesammelt habe, jetzt nicht, wo ich sagte, wo ich denn auch meine Favoriten rauspicke. Meine Favoriten-Ordner kriegen die Leute natürlich nicht, aber wenn mich einer fragt, hast du ein paar Libraries, dann schicke ich ihnen auch meine Libraries. Habe ich überhaupt kein Problem mit. So.
Das ist Hip-Hop.
Aber was ich mich da, Was ich mich da immer frage, also ich habe das auch gelesen, dass du meintest, dass man das eigentlich nicht so weitergibt. Wie gesagt, ich habe, ich produziere nicht selber, ich habe da nicht so einen Plan von, aber ich dachte mir so, eigentlich könnte man doch zum Hip-Hop-Gedanken Each One Teach One noch irgendwie so ein bisschen Sharing is Caring dazu packen. Und so, ich sehe das ganz viel unter so Grafik-Design-Menschen, dass da jetzt auf Instagram so ein bisschen so ein Trend hingeht zu so, okay, hey, guck mal, hier gibt's eine Free Font für, keine Ahnung, die ihr benutzen könnt. Und das hier sind so meine Tipps. Und dass gerade so diese Grafikwelt so ein bisschen damit anfängt, gerade so Tipps und Tricks zu verbreiten und halt eben nicht mehr zu gatekeepen. Und ich dachte mir so, eigentlich wäre das doch für die Hip-Hop-Kultur auch ganz schön, weil das für mich eigentlich ganz gut zusammenpasst.
Hast du es ja gerade das richtige Wort genannt, ne? Free Font. Eine Free Library ist es nicht, so in dem Sinne zu sagen, so, ey, komm, hier, habt
nein,
ihr was?
Ja, klar.
Habt ihr, ist mein Anteil oder ja, mein Beitrag zur Kultur. Euch Beatbauern hier, vielleicht habt ihr Bock drauf, ein bisschen was von meiner Library zu benutzen. So neue Ideen sammeln oder so. Aber es steckt auch viel Arbeit hinter, ne? Also für so eine Sachen erarbeiten und Libraries das zusammenstellen und das ein bisschen noch nachzuproduzieren, dass die Sounds zueinander passen. Das ist auch ein Aufwand und der muss auch irgendwo einen Wert haben. Hat ja auch einen Wert.
Aber das macht er, also deswegen, ich will ja jetzt nicht, dass er das for free so zur Verfügung stellt, aber zumindest zu sagen, so, hey, für 25 Euro könnt ihr euch dieses Drumkit hier kaufen und halt eben nicht zu, in Anführungszeichen, gatekeepen, sondern das trotzdem zu teilen. Teilen muss ja nicht immer komplett für lau sein, sondern natürlich eben, weil da auch Arbeit drin steckt, ist ja klar, dass die auch irgendwie ein bisschen entlohnt werden muss.
Wo ist denn da der Anti-Kommerz-Hip-Hop-Gedanke an der Stelle, frage ich mich.
Naja, ob es Kommerz ist, Anti-Kommerz, nein. Also das ist ja alles im Rahmen, so, ne? Wenn man sagt, da steckt schon eine Arbeit hinter, das ist ja Anti-Kommerz-Gedanke, da müsstest du ja auch, guck mal, jemand, der einen Workshop macht, jemand, der einen Hip-Hop-Workshop, in welcher Form auch immer, Graffiti, so, die werden ja auch von irgendwelchen Hochschulen oder Schulen oder irgendwelchen Institutionen, wenn die eingekauft, nenne ich das jetzt mal, die Dozenten, und die machen das ja auch nicht, weil sie irgendwie in der Ecke stehen, den Tag nur rumlungern und sagen, oh, da hat mich einer angerufen, da gehe ich jetzt hin. Die kriegen ja auch ihr Geld dafür, um Kids irgendwie die Hip-Hop-Kultur nahe zu bringen. Und natürlich, es sind ganz viele Leute, die machen das gerne und das ist denen ihr Job, weil das ihre Liebe zur Kultur ist. Aber trotzdem ist es ein Aufwand, der sollte vergütet werden. Und Klassik der Dicke hat mit Sicherheit auch, hat da Stunden, Monate, Tage rumgeschraubt, bis der Sound so war. Und sagst du, guck mal, das habe ich für euch, wenn ihr Bock drauf habt, ladet euch so runter. Ist jetzt der kommerzielle Gedanke wäre, wenn er da noch eine, keine Ahnung, Verpackung zu macht, eine Sonnenbrille, Socken.
Aber die Frage ist ja, wie weit
sind wir nicht zuverkauft?
Wie weit sind wir von deiner Library entfernt, dass du die veräußerst? Und Emma, würdest du den Pressetext dazu schreiben?
Ja, ich würde sehr gerne einen Pressetext dazu schreiben, auf jeden Fall.
Ich würde mal sagen, meine Library gibt es ja schon überall, weil meine Library besteht aus ganz vielen Schallplatten und auch
ja,
die
aber deine Arbeit ist ja erst dann ja auf eine Essenz herunterzubrechen.
Da müsste man mich, um an meine Library ranzukommen, müsste man mit mir zusammen was machen. Also das wäre so eher so ein Buddy-Ding. Also wo du sagst, so, ja, das ist Each One Teach One-Ding, müsste dann in unmittelbarer Nähe stattfinden.
Finde ich gut. Also Leute da draußen, wenn ihr Bock auf seine Library habt, schreibt ihn jetzt alle an und versucht mit ihm Songs zu machen, kriegt ihr die Library umsonst. Sorry, Klassik der Dicke, aber das Business haben wir an der Stelle jetzt mal zerstört. mal gucken, ob da was mal rauskommt. Wir werden es herausfinden. Soll ich mal eine ganz miese Überleitung bauen?
Auf jeden Fall, bitte.
Okay, pass auf, geht los. Trommelwirbel. Eine Grundvoraussetzung dafür, mit Bass Mucke zu machen, wäre natürlich, dass diejenigen, die ihm was schicken, ihre Hausaufgaben gemacht haben, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Emma,
stark.
Ich würde sagen, du wärst auf jeden Fall prädestiniert dafür.
Ja, ich mache auf jeden Fall meine Hausaufgaben, ja. Und ich habe auch meine Hausaufgaben für heute gemacht. Ich habe nämlich von Bass letzte Woche den Song Keiner von euch mitbekommen als Hausaufgabe. Und zwar kam der von Carlson, beziehungsweise das ist auf einem Beat, Tape, Beat, Album quasi, wo verschiedene Rapper mit drauf sind. Und genau, da eben Kalsen featuring Beppo S., auch ein Leipziger Rapper, beziehungsweise ursprünglich aus meiner Heimatstadt, aus Coburg. Sehr, sehr funny, haben wir letztens drüber geredet. Wir kommen wirklich aus der gleichen Ecke, ganz ursprünglich.
Und kannte euch vorher nicht.
Nee, das ist ja trotzdem noch mal ein bisschen andere Generation, also ein paar Jahre älter ist er.
Aber du bist doch die älteste Junge, denke ich.
Ja, aber ich bin auch früh da weggezogen, muss man sagen. Ich bin mit okay. 10 da weggezogen, deswegen da hatte ich mit Hip-Hop noch nichts am Hut, außer ein bisschen Fanta 4 hören. Mehr Hip-Hop war ich da noch nicht. Okay. Auf jeden Fall hatte ich den Song Keiner von euch von Kalsen featuring Beppo S. und muss sagen, man hört auf jeden Fall, finde ich, schon sehr, dass das ein älterer Track ist. Also gerade von seinem Flow, von so ein paar Reimen saß ich manchmal so da und dachte mir so, naja, das macht er heute zum Glück alles ein bisschen besser, aber jeder fängt ja auch mal an. Und dafür, dass der Song schon, wie gesagt, 11 Jahre alt ist, stand zumindest bei YouTube da. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht noch älter ist, keine Ahnung. Hat mir der Song da doch ganz gut gefallen. Auch die Cuts vor allem von Kalsen fand ich sehr schön. Und ja, hatte grundsätzlich eine gute Zeit und fand es echt mal spannend, so alte Tracks von ihm zu hören. Ich glaube, ich kannte nur die Beppo S. und Peter B. Sachen von 2000. Was war das erste Album da? 16, 17, irgendwie sowas. Genau, also ich hatte auf jeden Fall schon Spaß damit.
Ja. Kannst du dich, wäre meine Frage ganz kurz, kannst du dich in seine Message reinversetzen, des Song oder die Message des Songs?
Ja, aber...
Nein!
Also ja, doch schon, aber ich finde das manchmal alles so ein bisschen platt zu sagen, so wir gegen die...
Ja, wie einfach nur grob wir gegen die ist es. Also für mich ist es persönlich tatsächlich meine Hymne, tatsächlich.
Ja.
Also für mich ist es ein Gänsehaut-Song, tatsächlich.
Okay.
Aber weil ich vielleicht anders, noch anders oder länger mich mit der Kultur, weil man kann diesen Textinhalt extrem gut auf bestimmte Dinge der Hip-Hop-Kultur so umsetzen. Und das catcht mich voll.
Nice.
Ja, okay. Also warte, falsches Wort. Also abschließend zufrieden mit der Hausaufgabe, mit dem, was du geliefert bekommen hast. Und textlich noch Luft nach oben, aber das hat er ja dann schon nachgeholt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bin ja grundsätzlich großer Fan. Grüße gehen raus.
Also damit auch recht versöhnlich. Jetzt bin ich gespannt, wie es auf der anderen Seite gelaufen ist.
Ich habe meine eigene Überleitung schon gebaut, als ich sagte, der Song catcht mich catcht mich. Ich habe von Jetzt Emma den gespannt. Song Schatten Part 2 von Dizzy. Ich habe falsch geschrieben im Skript, ne? Wenn mit Doppel S geschrieben, ja. Mit Doppel Z. Oh, Schande auf meine Haupt. Featuring Döll. Der Song catcht mich. Nee, der catcht mich zum Teil. Also er catcht mich halt anhand der, ich brauche so einen Transporter. So wie man sagt, man braucht irgendwie die nötige Portion Fett, wenn man irgendwie Fleisch isst oder wo auch immer drauf, dann ist das so der Geschmackstransporter. Bei der Musik oder bei einem Rap-Song ist es der Beat, der im Hintergrund irgendwie die Stimme unterstützt. Die catcht mich nicht und auch sein Rap-Stil catcht mich null. Erstmal von Dizzy, so erstmal grundsätzlich. Aber die Message dahinter, was er irgendwie, natürlich ist das auch so ein Clash oder ist das so ein Schlag, nicht kein Schlagabtausch, aber er so die Rundumkelle, er gibt da so ein bisschen die Gesellschaftsrundumkelle, gerade die Gesellschaft, die so ein bisschen mehr im Portemonnaie hat. Fängt zwar nicht ganz so an, aber wenn man den Song so ein bisschen dann verinnerlicht, paar Mal hört, dann ist das einfach mal auch so eine direkte Kelle, was er so... für ihn nicht so richtig in Ordnung ist und nicht gut läuft und so. Also die Message in dem Song Schatten Part 2 von Dizzy ist schon cool, aber wie es präsentiert wird quasi irgendwie, ist schwierig. Schwierig für mich, das zu mögen tatsächlich.
Na, was macht das mit dir immer?
Ja, ich habe ehrlich gesagt schon mit sowas gerechnet, ehrlich gesagt, aber es freut mich, dass ich dir was mitgeben konnte, was du jetzt nicht komplett, komplett anstrengend fandest. Deswegen ist das doch immerhin etwas.
Ist schon so ein kleiner Fight the Power Song so für sich so, ne? Aber natürlich
ja,
wird mit Sicherheit ganz viele Leute geben, die ja gerade mehr den zeitgeistig bis musikalisch back. Der Beat ist natürlich eher modern, elektronisch. Zum Glück kein Autotune. Ich weiß gar nicht. Tatsächlich habe ich Dizzy so nicht auf dem Schirm, ob er überhaupt mit Autotune arbeitet. Aber zu dem Song, zu dem Beat.
Boah, das könnte noch ein Problem für ihn werden.
Könnte auch Autotune laufen, aber
doch schon, ja.
deine Kriterien sind nach wie vor etwas, woran ich auch immer sehr viel Freude habe und wo ich mir manchmal wünschen würde, du gehst diesen halben Schritt über diese Brücke mal rüber. So, aber das wäre
nee, dafür habe ich zu wenig Zeit für Sachen, die ich wirklich mag.
Ja, und auch wieder.
Die ich sonst gar nicht. Warum soll ich mich mit Sachen wirklich beschäftigen, die ich gleich aus von meinem Bauchgefühl sagt nein und in der Schublade warten tausend andere Dinge, wo mein Bauchgefühl sagt ja.
Ja.
Das ist wie mit so Kindern, denen man sagen muss, ja, aber probier doch wenigstens mal was vom Salat.
Ja, ich habe den Song, also ich hätte auch sagen können, 10 Sekunden und ich 10 Sekunden, normalerweise würde ich so einen Song 10 Sekunden hören und ich schalte ihn aus.
Okay.
Probier, Bass, probier doch wenigstens mal.
Probier doch mal. Ihr seid wie meine Eltern, Mama
Emma,
und Papa.
Emma, welchen Blattspinat hast du heute rausgesucht?
Ich habe den neuen Song von AZMSK und B-Side rausgesucht. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ein paar Songs mitgebracht, die Bass so sehr geärgert haben. Deswegen gehe ich jetzt mal in die sehr versöhnliche Richtung.
Okay. Quasi, du triffst dich quasi in der WG quasi am Küchentisch gerade. Okay, vielleicht ein bisschen oft darauf hingewiesen, dass er den Klodeckel gefälligst hochklappen und runterklappen soll. Komm, ich koch mal eine gute Bolo jetzt hier.
Danach wird es wieder ein bisschen herausfordernder. Aber ich dachte mir so, für in 2 Wochen machen wir was Nettes.
Ah, zu dem SK.
Dass wir mal
die gute Bolognese oder den Bumbertracks.
Ach, du wolltest einfach mal, dass ich ein paar nette Worte über meine Hausaufgabe verliere.
Ja.
Okay, dann kriegst du von mir auch einen
Bock auf Hausaufgabe.
Coolen Song, den du ja eigentlich auch gar nicht so, glaube ich, gar nicht so... Und, ja.
Ich mach kurz dazu an, bei Arzt und SK auch Song der Woche bei mir im Bexmann Stammtisch gewesen übrigens.
Gibt's ja gar nicht. Guck mal,
ja, stimmt, hab ich gesehen.
Ja, liebe Emma, dann gibt's von mir von den Jungs aus Münster Mayoman und Backfischboy. Und
Song, die haben ja auch mit sie.
Gute Jungs.
Einfach nur top 5 Namen of all time.
Mario, Mann und Backfischbein.
Wir haben da schon mal drüber geredet hier in dem Podcast,
ja.
100%.
Ja, natürlich. Das ist. Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt so gerade so Heißhunger auf so ein Seelachsfiletbrötchen, gerade durch Remoulade so.
Aber das Coole ist, den Namen findet man irgendwie cool oder witzig oder wie auch immer. Wenn man jetzt auch die Jungs wie auch immer kennt oder man kennt die Releases, ich habe denen ihre Schallplatten alle auf Vinyl, alles zu Hause im Fach. Das sind auch richtig geile Cover. So, ne? Also das ist cooles Artwork dahinter, Mario Mann und Backfish Boy. Der Song ist Work-Life Balance, ist ein aktueller Song von den Jungs. Ja, check das aus.
Mhm. Das sind Hausaufgaben.
Ich bin gespannt.
Haben wir es dann oder hast du noch ein letztes Treibgut, das hier noch antreibt?
Naja, einmal nur ganz kurz im Background hier bei uns im Podcast wird dann auch Kaisen, ja, keiner von euch, worüber wir gerade gesprochen haben, den Song Kaisen featuring Beppo S, das Ding hier im Hintergrund, was ihr hört, das Instrumental, ist eben von diesem Song. Was Treibgut? Haben wir noch mehr? Haben wir noch Zeit?
Nee, ich wollte nicht wissen, ob du noch irgendwas hinten raus, aber dann lassen wir es sein. Dann beenden wir es nämlich damit. Und das ist auch das, was diesen Podcast von anderen unterscheidet. Wenn euch die Musik nervt, wenn ihr an diesem Punkt seid, dann nervt sie euch nicht. Und dann wisst ihr, warum wir es machen und dass es genau der Grund ist, warum das so ist, wie es ist. Denn wir sind Backspin Love and Hate. Euer gutes und schlechtes Gewissen für euren ganz persönlichen Hip-Hop-Kultur-Kompass da draußen. Danke Emma, danke Bass. Denn ihr seid quasi der Grund für das Ganze. Und nicht nur der Quatschkopf, der dazwischen ein bisschen dafür sorgt, dass wir schlechte Überleitungen haben. Und die werde ich auch in 2 Wochen wieder machen. So viel steht fest. Bis dahin, bleibt bei uns. Backs my love and hate. Tschüss. Was ich lieb. Was ich hab.